Das Wort, das wir heute zu uns sprechen lassen möchten, steht im Kolosserbrief im 3. Kapitel, die Verse 12 folgende. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu, hätte ich bald gesagt. So singt es nämlich diese wunderschöne Kantate, die immer mitklingt, wenn ich diese Worte höre. Und es ist vielleicht ein Beleg dafür, dass dann, wenn die beiden ja unabhängig voneinander auch funktionierenden Hirnhälften so zusammenarbeiten, dass sich dann etwas besonders tief auch in unser Herz hinein schreibt. Das ist bei mir so, vielleicht bei euch auch. Das ist ein wunderschönes Lied und das ist auch eine wunderschöne Lebensgrundeinstellung. Alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu. Was für ein Gebot, was für eine Ermunterung, das ist tatsächlich die Schlüsselanweisung Gottes für das, was Christen Nachfolge nennen. Und in unserem Text heute Morgen, unserem nachpfingstlichen Text heute Morgen, finden wir die Meilensteine auf dem Weg der Nachfolge. Und aus der Fülle der Anweisungen zum Leben im Segen möchte ich die 5 erstaunlichsten herausgreifen. Ich möchte sie dem Bilde des Apostels entsprechend Kleidungsstücke im Anzug der Liebe Gottes nennen. Es ist holprig, aber in der Modefrage bin ich noch unbewanderter als bei Gartenbau und Viehzucht und Ähnlichem. Und diese Kleidungsstücke des Liebesanzugs, ja, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein im Lauf der Predigt, die heißen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und wer sich jetzt an die Früchte des Heiligen Geistes erinnert, die wir letzten Sonntag bedacht haben, das ist kein Zufall, dass das sozusagen heute, einen Sonntag später, bedacht wird. Das sind Früchte des Heiligen Geistes und wir werden sie gleich kennenlernen in ihrer Nutzform für das Leben allgemein und in der Gemeinde Jesu Christi. Und zunächst einmal herzliches Erbarmen. Wieso denn gerade herzliches Erbarmen? Gibt's auch unherzliches Erbarmen oder so etwas? Ja, und ob es das gibt. Wer von euch einmal in Not war, der kennt die Unterschiede genau. Mitleid, das heißt mitleiden, sich wirklich treffen lassen von der Not des anderen, das können wir nicht immer. Viel häufiger dominieren die Abwehrmechanismen. Mancher Trost soll wohl mehr den Tröster trösten und mancher Zuspruch gilt eigentlich dem Zusprecher selbst. Das ist ein Zusammenhang, der manchen überrascht und nicht wenige auch etwas verbittert. Ich kenne das durchaus auch aus eigener Anschauung. Eine mir sehr nahestehende Person hatte die Angewohnheit, mir gegen meine gesundheitlichen Beeinträchtigungen etliches dringend anzuempfehlen, was sie unter anderem in Maria Trebens Kräuterbüchlein gefunden hatte und was damals auch durch unsere Kreise geisterte. Ich meine, es handelte sich bei ihren Gesundheitsratschlägen um so irgendwelche Trünke aus Eichenrindentee, Sauerkrautsud oder Schierlingsgebräu oder andere Schwedentrünke, die ich wochenlang regelmäßig zu mir nehmen sollte, um meine Leiden zu lindern. Leider, leider habe ich ein sehr schlechtes Gedächtnis bei diesen Dingen. Als ich dann hörte, hast du auch regelmäßig diese Tees getrunken, war meine ehrliche Antwort, nee. Nun ja, und dann bekam ich nicht ohne Erleichterung zu hören, ja, dann bist du selbst schuld, dann kann ich dir nicht mehr helfen, ne, da musst du selbst klarkommen. Aber das war so eine Erleichterung, sie fühlte sich von einer Last, die ich offenbar durch meine Leiden ihr aufgelegt hatte, doch erleichtert. Und ich stellte fest, der trostlose Trost tröstet zwar nicht den Leidenden, aber immerhin den, der den Trost versucht hat. Aber ich habe gemerkt, naja, das ist irgendwie, da stimmt was nicht. Das ist nicht ganz richtig, was hier läuft. Herzliches Erbarmen ist etwas anderes. Das heißt, die Not des anderen aushalten, zu ertragen. Auch manchmal zu ertragen, dass man überhaupt gar keine Patentantworten hat. Stille sein mit dem, der leidet. Ich habe es sicher schon erwähnt, die berüchtigten Freunde Hiobs haben ihren schlechten Ruf zurecht, aber eines tun sie, und das ist beispielhaft, sie setzen sich 7 Tage lang mit Hiob, ihrem Freund, in die Asche und sagen nichts. 7 Minuten, 7 Sekunden können manchmal schon verzweifelt lang sein. Und gerade für jemand, der nun ja nicht selten mal ein Wort redet wie ein Pastor, einfach mal den Mund zu halten und mitzuleiden, das ist eine Herausforderung. Und wer mal selbst Leidender gewesen ist, der weiß, wie unendlich gut auch dieses gemeinsame Schweigen und Tragen sein kann. Herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Das heißt aber auch, sich betreffen lassen, mitzuleiden. Und auch wieder, wie immer, haben wir in unserem Herrn Jesus Christus hier ein Beispiel und Vorbild, was uns helfen kann. Jesus weint über die Verlorenheit Jerusalems. Hast du schon mal geweint über die Verlorenheit deiner Nachbarn, deiner leiblichen Geschwister? Wenn dir das ganz fremd ist, dann muss der Heilige Geist Gottes noch reichlich an dir arbeiten. Das muss er sowieso an uns allen, aber das ist der Geist Christi. Er leidet mit selbst denen, die ihm nichts Gutes wollen. Das zweite Stichwort, Freundlichkeit. Charles Haddon Spurgeon, den ich, wie man merken kann, durchaus verehre, sagt in seinen zeitlosen Ratschlägen für Prediger, lauft nicht immer mit einem geladenen theologischen Revolver in der Tasche herum, ihr braucht die Ketzer nicht zu Dutzenden zur Strecke zu bringen, und redet nicht so, dass der, der einer anderen Meinung ist, über die Farbe einer Schuppe am Leib des großen Leviathan, dem Ungeheuer, gleich denken muss, er ginge der Ewigkeit verlustig, weil er anders denkt als ihr. Diese Art von Streitlust gibt es ja nicht nur unter Berufstheologen. Aber ausgerechnet Freundlichkeit als eine Besonderheit, ist das nicht Weichheit, Schwäche? Glaubt mir, ihr Lieben, Freundlichkeit, das ist eine große, tiefe Kraft, die ausstrahlt. Und die Menschen verändert, den, der freundlich ist und den, der freundlich, dem freundlich begegnet wird. Wer diese Gabe in sich hat entwickeln lassen durch Gottes Heiligen Geist, wer dieses Kleidungsstück des Liebesanzugs angezogen hat, um im Bilde zu bleiben, des Apostels, der lebt in einem Raum voller Segen. Es gibt Menschen, in deren Gegenwart herrscht eine eigentümliche Spannung. Manche verbreiten Befangenheit, vielleicht auch Unsicherheit. Bei gar nicht so wenigen fühlt man sich eher unwohl in der Gegenwart. Und wieder bei anderen, da ist es einfach gut, dass sie da sind, auch wenn sie gar nichts machen, wenn sie keine Funktion haben. In ihrer Gegenwart fühlt man sich einfach etwas wohler als sonst. Wenn sie kommen, freut man sich, es scheint etwas heller zu werden sogar. Und wenn sie gehen, ist es immer schade, weil es immer zu früh zu sein scheint. Ist das bei dir auch so? Ist das bei dir vielleicht ganz andersherum? wenn der dabei ist, wenn die dabei ist, dann ist alles nicht so schlimm. Das habe ich schon mal gehört und das ist, wie ich finde, ein hohes Lob. Einer der höchsten Lobsprüche, die ich je über einen Menschen in der Nachfolge Christi gehört habe. Denn wenn die da ist, dann ist mein Herr auch noch etwas spürbarer in meiner Nähe als sonst. Das ist der Duktus der Gedanken. Ein drittes, Demut. Tja, ich habe kaum ein verderbteres Wort gehört als dieses. Demütigung, Demut, Lakaiengesinnung. Ich bin gedemütigt worden. Ja, will Gott denn meine Demütigung? Ach was, Gott hat an kriechenden Lakaien und devoten Speicheleckern genauso wenig gefallen wie wir. Gott will nicht unsere Demut, sondern, um mal ein wenig etymologisch nachzudenken, er will unseren Mut zum Dienst, zum Dienen. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses Begriffes in der deutschen Sprache. In der griechischen ist das etwas anders konturiert. Da bezeichnet Demut die Haltung dessen, der auf Gott selbst schaut, der über seinem Leben waltet. Der Blick des Demütigen geht nicht auf den Boden, sondern, wenn ich es mal noch einmal sagen darf, dahin, wo Gott thront, nach oben auf seinen Vater im Himmel. Und das kann man sehr leicht merken an der irritierenden Beobachtung, dass die Bibel ausgerechnet als Beispiel für Demut den Apostel Paulus bezeichnet, den wir als sehr selbstbewussten oder gottesbewussten Menschen kennenlernen dürfen. Aber deshalb wird er Beispiel für Demut, weil Paulus weiß, ohne Gott bin ich doch nur ein Würstchen oder vielleicht noch weniger. Meine Fähigkeiten sind seine Begabung, seine Leistungen kommen aus seiner Kraft. Seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig, wie es unsere Jahreslosung heißt. Und meine Leistungen sind Geschenke von Gott her. Gott ist es, der mit mir wirkt. Und ich darf sein Werkzeug sein. Das ist die Grundhaltung der Demut des Paulus. Und sie muss auch eine Voraussetzung für unseren Dienst im Reiche Gottes sein. Und das ist ja auch eine sehr realistische Einschätzung der wirklichen Verhältnisse. Über unserem Wollen und Planen ist der Allmächtige, der allein das Wesentliche vollbringen kann. Ja, wer wäre ich denn ohne Gottes Gaben und Geschenke, ohne seinen Geist, seine Vergebung, seine Treue, ob da wohl wirklich viel Wichtiges und Bedeutsames und Wertvolles übrig bleiben würde? Ja, was wäre denn das zweite Beispiel für Demut im Neuen Testament, nämlich unser Jesus Christus, ohne seinen Vater im Himmel, ohne das, was er von ihm empfangen hat? Das ist gar nicht denkbar, nicht wahr? Und genauso undenkbar muss es sein, dass du ohne Gott irgendwas wärest. Das ist die gedankliche Linie. Gott schenke uns die Weisheit, dass wir das auch in unserem Leben erkennen können. Das ist eine wahrhaft befreiende Tugend, die Demut, die uns erkennen lässt. Alles, was ich bin und habe, alles kommt von Gott her. Es strebt zu Gott hin. Dieser Blick auf meinen Vater im Himmel, der ist wahrhaft befreiend. Leben wir so, alles, was ihr tut, oder sagen wir es mal andersrum, alles, was ich tue, mit Worten oder mit Werken, das tue ich alles im Namen Jesu. Das wäre schön. Amen heißt, so sei es, nicht so ist es, so sei es. Ein viertes, Sanftmut, und wieder so ein weichlicher, so, ja, wie sagen wir mal, schwach klingendes Wörtchen, bei dem sich jedem rechten Kerl die Nackenhaare sträuben. Als ich selbst mal für Monate im Krankenhaus lag, sagte mir ein Mann aus meinem Zimmer sehr deftig, also wenn ich das milde, eingedübelte Lächeln unserer Stationsschwester sehe, dann dreht sich mir der Magen um. Ich muss zugeben, ich habe sie da, den da sehr gut verstanden, mir ging es genauso. Nun, in diesem Falle war das Dauerlächeln eine einfach zu durchschauende Tarnung. dass unter der rauen Schale ein knochenharter Kern steckte. Und für manchen ist das Lächeln ja nur eine besondere Art, ihr seine Zähne zu zeigen. Wahre Sanftmut, ja, da darf man drüber lachen, das ist es nämlich auch. Es kann zwar unschön sein, wenn man solchen Menschen zu nahe kommt, aber wahre Sanftmut ist die Konsequenz der Stärke. Der Stärke. Das sind immer die ganz kleinen Hunde, die am aufgeregsten bellen, am schnellsten zuschnappen. Das ist immer so. Große Hunde machen Wuff und dann war's das. Und dann darf sogar der Kleinling da mal am Schwanz zupfen, ohne dass der gleich in Lebensgefahr ist. Und das ist jetzt natürlich ein politisch völlig unkorrekter Vergleich zu uns Menschen, aber das ist auch so. Wenn jemand sofort aufjault, sobald du da irgendetwas ihm an der Krawatte zupfst, um zu sagen, hier, mach doch mal so und so, dann ist das nicht ein Zeichen für Stärke, sondern für einen sehr kleinen, ganz schwachen Menschen. Der Starke freut sich darüber. Ich muss das immer wieder erklären. Ja, ich will mich jetzt nicht als der Starke darstellen, aber wenn jemand bei meinen Abläufen, die ich rumschicke, dann feststellt, eieiei, da ist doch noch die Veranstaltung von letzter Woche drauf, oder eieiei, da ist doch jetzt noch ein falscher Termin, das fehlt noch. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass er mir das sagt. Ich freue mich noch mehr, wenn mir keine Fehler unterlaufen, aber ich finde das gut. Und das ist einfach so, wer dauernd sich verteidigen muss, maßlos, das ist nicht stark. Sanftmut ist eine Funktion der Stärke. Das einfach auch ertragen zu können, dass man manchmal missverstanden wird oder Ähnliches. Die gewisse Gelassenheit, die den Kindern, den Söhnen und Töchtern des allerhöchsten Gottes sehr wohl zu Gesicht steht. Wie heißt es so schön? Tobe, Welt, und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Oder, um es biblisch zu begründen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht weichen von dir. So sagt es unser Jesaja. Und denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. So jubelt es der Apostel, der sonst so nüchtern ist, den Römern zu. Und so ist es wahr. In deinem Leben und in meinem Leben. Und wenn das keine Gelassenheit, wenn das keine Geborgenheit hervorruft für dich, dann weiß ich nicht, was da noch helfen soll. Das kann einem immer wieder mal neu verloren gehen. Unser Leben läuft ja nicht so, sondern immer so in bestimmten Wellenlinien, das weißt du auch. Aber das ist die Grundbefindlichkeit, in der wir das erleben dürfen. Und selbst wenn die Fälle dir wegschwimmen, wenn liebste Menschen sterben, wenn du einsamer wirst, wenn du nicht einordnen kannst, warum das so ist. Und wenn es wirklich schmerzt, du bist nie allein. Und wenn du nicht siehst und das Tal dunkel ist, durch das du gehst, finster, du bist nicht allein. Das musst du wissen. Das kannst du nicht immer fühlen. Das musst du wissen und du darfst es hier jederzeit nachlesen. Und wer es an einer Gnade, die so gegründet ist, lebt, der muss nicht ängstlich um sich beißen, der darf in königlicher Gelassenheit, und das ist eine Umschreibung für Sanftmut, eben allen begegnen, wie unser Herr es eben auch tat. Ein Wort, Sturm, Wellen wurden ruhig, und ein Wort, und er hätte alle seine Gegner ebenfalls in einer sehr massiven Weise beruhigt, aber er ist sanftmütig und gnädig. Geduld, noch einer von diesen Begrifflichkeiten, wisst ihr, die verderbt sind. Wisst ihr, das scheint mir gar kein Zufall zu sein, dass zentrale biblische Begriffe durch irgendeine Macht, wie auch immer man die benennen will, ins praktische Gegenteil hinein verändert worden sind. Buße. Huch, ich habe ein Bußgeldbescheid bekommen. Ah, da freue ich mich drüber. Nein, natürlich nicht. Ne? Demut, Demütigung. Das sind alles höchst positive Begriffe in der biblischen Sprache. Und bei uns heißt das genau das Gegenteil. Das wird sicher ein Zufall sein, oder? Daran glaube ich schon lange nicht mehr. Geduld ebenfalls. Es wird fast häufig, sehr häufig mit Trägheit oder Faulheit verwechselt oder gleichgesetzt. Aber Geduld ist eine Gabe unseres Gottes. Sie entspringt nicht der Trägheit, sondern dem Vertrauen. Ja, wir müssen doch was machen. Jetzt ist doch die Zeit. Wir sollen doch nicht müßig sein. Ja, das ist alles richtig. Aber was können wir denn anderes sein als Gefäße dessen, was Gott schenkt? Und was können wir denn anderes sein als Werkzeug in der Hand unseres Gottes? Wenn die anfangen schon mal loszubasteln, bevor der Meister da ist, ja, das ist ja ein absurder Gedanke. Und den Effekt möchte ich auch gar nicht sehen, geschweige denn in dem Auto rumfahren, was so zusammengekommen ist. Geduld heißt im Wesentlichen, auf den Moment zu achten, wann Gottes Zeit ist. Das klassische Beispiel, Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus Christus, sagt, nun tu was, der Wein ist alle bei dieser berühmten Hochzeit zu Kana. Und Jesus sagt, Weib, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und es ist völlig zwecklos, irgendwas zu machen, bevor nicht Gottes Stunde da ist. Ich laufe schon mal los, das Ziel überlege ich mir später. Nein, nein, wenn ich Gott wirklich vertraue, habe die Geduld, auf seinen Punkt zu handeln. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn ich in seinem Geist lebe, aus seinen Kräften, aber davon gehe ich einmal jetzt aus. Wer versucht, Gott sein Handeln aufzuzwingen oder ihn zu nötigen, der wird genauso klug sein wie der Bauer, der vor 3 Wochen was ausgesät hat, die ersten kleinen Hämchen sprießen und es dauert ihm zu lange. Er will aktiv werden, ist ja auch nicht faul und zupft an jedem Halm so ein bisschen rum, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, der hat dann auch eine Ernte, aber was für eine. Wenn er auch darauf vertraut hätte, dass Gott das Wachstum schenkt und wenn es darauf vertraut hätte, dass auch Erntezeit in seinen Händen ist, dann wäre das anders gewesen. Geduld ist nicht untätiges Herumlungern. Geduld ist angefüllt von Gebet. Das muss sie auch sein, denn es geht darum, das zu beachten und zu erkennen, wann Gott gerne möchte, dass wir handeln und was wir handeln. Und das ist nicht einfach. Alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ja, mit diesen Gaben und Begabungen kann man vielleicht im Wirtschaftsleben oder in der hohen Politik keine Karriere machen. Es sind fremde Gaben, die nicht in unseren menschlichen Möglichkeiten gründen, sondern in Gottes Möglichkeiten. Sie kommen von ihm. Alle diese Gaben sind Grundlage oder, um das Bild des Apostels ein letztes Mal zu benutzen, das Unterfutter, das Unterkleid der göttlichen Liebe. Zieht sie an, sagt der Apostel. Nicht als die Menschen, die schlecht und recht ihr eigenes Leben leben, sondern als die Auserwählten Gottes. Ich zitiere, als die Heiligen und Geliebten Gottes. Denn das sind wir in Gottes Augen. Im Spiegel betrachtet sind wir das meist überhaupt nicht. Aber Gott benennt uns so und deswegen sind wir es. Ja, liebe Geschwister, wer kann so leben? Wir haben es gemerkt, hier geht es nicht um Willensanstrengungen, um gute Vorsätze, sondern um etwas anderes. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehret und vermahnt euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in eurem Herzen. Weißt du, wenn du Gott in dieser Weise Raum gibst in deinem Leben, dann wird das in wunderbarer Weise verwandelt werden. Hat Gottes Geist diesen Raum in unseren Herzen? Du musst wissen, dass es immer nur ein Ding zur selben Zeit an einem Ort geben kann. Wenn die Klagelieder und Gesänge tönen, dann ist der Raum, den eigentlich Dankeslieder haben sollten, ausgefüllt. Wo das, nun sagen wir mal, Geschwätz regiert, hat das geschwisterliche Interesse und die Liebe aneinander, erst recht das Gebet füreinander, keinen oder sehr wenig Platz. wo Rechthaberei oder Streitlust oder so etwas toben, ja, da hat's die Sanftmut schwer, die Geduld und Freundlichkeit erst recht. Wo Misstrauen und Angst regiert, für möglichst noch voreinander, da kann der Glaube, das Vertrauen seine Herrschaft nicht antreten. Ja, und wo wir dem, nicht dem, was wohl lautet und wohltönt, sondern dem Übellautenden und Misstönenden unsere Stimme leihen, da können wir eben auch keine Freudenboten der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus sein. Der lässt sich nämlich nicht dadurch, sondern durch die anderen Töne verherrlichen. Ja, hier gibt es diesmal kein sowohl als auch. Hier gibt es, wie an manchen Stellen des Reiches Gottes, auch ein Entweder-Oder. Oder, um es auf den Zentralpunkt als letztes der Nachfolge zu bringen, es gibt eben nur ein Zentrum. Und da ist entweder Jesus Christus drin oder irgendwas anderes. Und wenn da nicht Jesus Christus drin ist, dann finden diese wunderschönen Gaben des Heiligen Geistes eben keine Entfaltung. Und wenn es da ist, dann wird es nicht dir nur gut gehen, sondern wird dein Leben gesegnet sein. Alles, was er tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen Jesu. Dem allein soll Raum gegeben werden in unserem Leben, auch in den traurigen Zeiten. Ja, loben und Lob singen. Wenn ein Kindelein geboren ist, die Mutter fit und der Vater auch, dann ist das ja naheliegend. Die schönen Dinge sind da. Der Arzt sagt, herzlichen Glückwunsch, das, was wir befürchtet haben, ist es gar nicht, sondern ein harmloser Pickel und nicht eine schlimme Krankheit. Ja, und was ist mit dir, wenn das Liebste dir genommen ist, wenn du von einem Kind hast in grausamer Weise Abschied nehmen müssen, deine Mutter stirbt, dein Vater, Menschen, die dir lieb sind, musst du dann jubeln und dem Herrn danken? Du musst gar nichts. Aber du darfst wissen, auch wenn ich, wenn du, wenn niemand versteht, was das bedeuten soll, dein Vater im Himmel sieht viel weiter. Und wenn du das dennoch sprechen kannst, dennoch vertraue ich dir, dass du es gut meinst, da wird der Friede Gottes, der weiter reicht, als du dir vorstellen kannst, auch in deinem Leben eine ungeheure Wirksamkeit und Macht entfalten. Amen.